Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr genießt auch die Wärme so wie ich, wenn es wieder wärmer wird und der Sommer kommt. Ja, das Thema habt ihr schon gehört von heute, ist ein Thema, das sich nicht so angenehm anhört, nicht so angenehm wie die Sonne und trotzdem, glaube ich, ganz wichtig ist, warum Gott deinen Glauben erschüttert. Ich wurde gefragt, ob ich euch euren Glauben erschüttern möchte. Auf keinen Fall. Das möchte ich nicht, aber ich glaube, dass Gott manchmal unseren Glauben ganz gezielt auch erschüttert. Wie würdest du dich selber einschätzen? Hast du einen Glauben, der unerschütterlich ist? Bist du felsenfest von Gott überzeugt und nichts und niemand bringt dich ins Wanken? Oder gehörst du gerade zu den Menschen, die gerade jetzt so ein bisschen am Hadern sind im Glauben? Wird gerade dein Glaube so durchgeschüttelt, erschüttert? Ja, wenn du zu den Menschen gehörst, die einen unerschütterlichen Glauben haben, dann hoffe ich, dass diese Predigt auch eine Stärkung und Ermutigung sein kann für Zeiten, die vielleicht nicht ganz so einfach sind, wie sie gerade jetzt sind. Und wenn du gerade zu den Menschen gehörst, die ja so ein bisschen am Hadern sind, dann hoffe ich und bete dafür, dass du ermutigt werden kannst und sehen darfst, was Gott ja auch Größeres bewirken möchte. Für die heutige Predigt begeben wir uns in die Endzeitreden von Jesus, in die letzten Reden, die Jesus gehalten hat, wo er nochmal seine Jünger auf die letzte Zeit der Welt beschwören möchte. Und es beginnt mit einem Abschnitt, als die Jünger Jerusalem verlassen, aus Matthäus 24. Ich lese nur die ersten zwei Verse, Matthäus 24, 1 bis 2. Und da ist es so, als Jesus den Tempel verließ und weggehen wollte, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Ihr bewundert das alles, entgegnete Jesus. Aber ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Lass uns beten. Jesus, du bist das Licht der Welt. Du bist die Hoffnung unseres Lebens. Und du meinst es gut mit uns. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns das auch heute Morgen noch neu zeigst. Vielleicht geht es uns gerade super gut mit dir und wir sind gerade so Feuer und Flamme im Glauben. Dann bereite uns vor auf kommende Zeiten. Zeige uns, warum du uns auch manchmal durch schwierige Zeiten führen möchtest. Ganz bewusst, ganz gezielt. Und wenn wir gerade so am Kämpfen sind, dann zeige uns, Herr, dass du derjenige bist, der uns trägt. Dass wir geborgen sind in deiner Hand. Herr, lass uns verstehen, wie du bist, wer du bist. Lass uns mehr erkennen von dir. Amen. Ja, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von dem damaligen Tempel von Jerusalem. Der Tempel von Jerusalem, das war der sichtbare Beweis für die Gegenwart Gottes und auch für die Macht und Herrlichkeit Gottes. Der Tempel, so sah er ungefähr aus zur Zeit Jesus, wurde von Herodes dem Großen nochmals zu einem Weltwunder umgebaut. Der Geschichtsschreiber, also damalige Zeit, Flavius Josephus, er schrieb: Wie eine Burg ragte der Tempel über die Stadt, über und über mit dicken Goldplatten umhüllt. Und wenn die Sonne aufging, gab er einen Glanz wie Feuer von sich. Fremde, die sich Jerusalem näherten, hatten den Eindruck eines Schneegipfels. Ja, dieser Tempel, der 70 Jahre nach Christus tatsächlich zerstört wurde, der war wirklich ein Weltwunder. Die ganze Welt hat ihn bewundert, Martin hat von der Ferne gesehen. Und als er zerstört wurde, war es so, dass die Römer alle Steine mitgenommen haben. Warum? Weil der Tempel war mit Gold überzogen und als das Ganze abgebrannt ist, ist das Gold verschmolzen in die Gold, in die Ritzen, die Straßenritzen. Und hat die Steine umhüllt und deswegen, das war so wertvoll, man hat alles mitgenommen. Das, was man heute noch kennt von der Klagenmauer, vom Tempel. Das ist eigentlich nur so ein äußerer Rand vom Tempel, von der äußeren Mauer. Alles andere wurde mitgenommen. Gewiss waren die Jünger, als sie das gesehen haben damals und mit Jesus geredet haben, sie waren natürlich stolz von diesem kolossalen Bau. Aber es war nicht nur das. Sie wussten, die Bibel sagt, der Tempel, das ist der Wohnort Gottes. Er ist der Eckstein des Glaubens. Es ist das Gebäude, von dem es heißt, wo alle Menschen, alle Völker der Welt Gott begegnen können. Der Tempel war wirklich der Inbegriff von Gottes Treue. Natürlich wussten Juden auch, dass Gott auch außerhalb dieses Tempels wirkte und lebte. Sie wussten, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, ein Gott des Bundes ist und dass Gott immer und überall erreichbar ist. Sie hatten ja das Alte Testament und dort steht auch drin, wie Gott ist und wer Gott ist. Sie wussten, dass Gott seinem Bund, den Israeliten, treu bleiben wird. Und doch war dieser Tempel so eine gewisse Glaubensgewohnheit und Glaubensgewissheit. Es war halt der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Und jetzt kündigt Jesus an, was tatsächlich ein paar Jahre später passieren wird. Das, woran du dich festhältst, das, woran ihr euch festhaltet, dieser Tempel, er wird erschüttert werden. Er wird zerstört werden. Kein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben. Und als Jesus das sagte, bereitete er die Jünger darauf vor, dass das, dass auch ihr bisheriger Glaube, erschüttert wird. Es ist nicht so, dass das, was die Jünger geglaubt haben, nur alles falsch war. Nein, die Jünger, die haben an Jesus, an seinem Wort, an Gottes Zusagen aus der Bibel festgehalten. Sie kannten das auch. Doch Jesus wusste, wir alle haben eine gewisse Neigung in uns, dass wir aus dem, was Gott sagt, ein gewisses Glaubenskonstrukt, ein Glaubensgebäude bilden, eine Form des Glaubens erschaffen und dass diese Form des Glaubens uns manchmal wichtiger wird, als das, was eigentlich der eigentliche wahre Inhalt des Tempels war. Wer oder was war der wahre Inhalt des Tempels? Ich meine jetzt nicht die heiligen Gegenstände, die da drin waren, sondern Gott selbst. Gott selbst ist der wahre Inhalt des Tempels und des Glaubens. Das Problem, das die Jünger damals hatten, war, sie waren erfahrene Gläubige. Erfahrene Gläubige, die wussten, wie der Hase läuft. Und bei uns Christen ist es manchmal ähnlich. Wenn wir länger im Glauben sind, dann kann es passieren, dass ich als erfahrener Christ, dass ich weiß genau, was die Kernpunkte des Evangeliums sind. Wir hatten das gestern auch beim Zuwachstreffen. Diese vier Kernpunkte des Evangeliums. Gott hatte eine geniale Idee. Er ist ein guter Gott, ein liebender Gott. Er ist voller Liebe und diese Liebe übersprudelt. Und deswegen schafft er Menschen, die er lieben kann, mit denen er eine Liebesbeziehung aufbauen kann. Und er möchte mit jedem Einzelnen diese Liebesbeziehung führen. Doch wir haben Angst vor Nähe und wir fliehen aus dieser Liebe raus. Wir rennen von Gott weg und bringen Dinge zwischen Gott und uns. Das ist der zweite Punkt. So dass diese Beziehung nicht mehr da ist. Doch Jesus in seiner Liebe läuft uns nach. Er kommt aus dieser Welt und beseitigt am Kreuz all das, was zwischen uns und Gott steht. Er nimmt uns nicht nur das schlechte Gewissen weg, sondern er übernimmt auch die ganze Verantwortung für das, was wir getan haben. Für unser Weglaufen, für unser Versagen, für unsere Fehler. So, dass jeder von uns, wenn wir das annehmen, komplett unschuldig und rein vor ihm stehen können. Und jetzt lädt er uns jeden Einzelnen nochmal neu ein in diese Beziehung. Komm zu mir, komm mutig und frei vor meinen Thron und hab Gemeinschaft. Ja, wenn ich lange Christ bin, dann kenne ich das. sehr gut. Dann habe ich es erkannt und angenommen. Und ja, wenn ich Christ wurde, dann hat das auch irgendwie mein Leben verändert. Ich wurde vielleicht sogar mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber irgendwann ist es vielleicht so weit, dass Gott in meinem Leben einfach nur so ein bisschen eingerichtet ist. Ich habe mein Leben mit Gott und seinen Verheißungen eingerichtet. Ja, die Bibel ist voller Verheißungen. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzutappen. Freue dich am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ja, und es ist richtig gut, wenn wir solche Zusagen, also Bibel, kennen und dann festhalten. Doch es besteht die große Gefahr, dass wir aus diesen Zusagen ein Glaubenskonstrukt bilden. Und es wird richtig gefährlich, wenn wir diese Glaubenswahrheiten mit unserer Glaubenserfahrung mischen. Wenn wir wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt oder wie der Hase läuft. Warum? Wenn ich Erfahrung habe und Glaubenswahrheiten habe, dann stehe ich in Gefahr, dass ich glaube, zu wissen, dass Gott mir wieder so begegnen muss. Ich habe ja schon einen bestimmten Zugang zu Gott und ich weiß jetzt, wie es funktioniert und Gott muss es wieder so machen. Ich halte an dieser Gewohnheit fest. Doch Gott ist keine Maschine, die immer und wie wir wollen verfügbar ist. Nein, er ist eine Person, die möchte, dass wir ihm vertrauen. Und er möchte, dass wir auch ihm dann vertrauen, wenn unser Bild von ihm, wenn unsere Beziehung zu ihm so ein bisschen erschüttert wird oder ein bisschen fest erschüttert wird. Wenn plötzlich unser Herz zerbricht und dieser Vers aus Psalm 34 nicht gerade wahr ist, wo wir nicht merken, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind und ich Gottes Nähe überhaupt nicht spüre. Wenn meine Welt aus den Fugen gerät und ich mich frage, wo ist denn Jesus gerade jetzt? Wenn alles in der Welt und die Menschen irgendwie gegen mich sind und wenn ich dieses Licht in dieser Welt nicht mehr sehe, sondern im Dunkeln umhertappe und ich frage, wo ist das Licht der Welt? Ja, wenn ich bitte und Gott anflehe, begegne mir doch, zeig mir doch das Gute, deine spürbare Nähe, zeig mir das und ich es eben nicht erlebe. Dann erlebe ich das, was Martin Luther als den Deus absconditus beschrieben hat. Deus absconditus, der verborgene Gott. Dann erlebe ich eine dunkle Nacht der Seele, wie es der Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz beschreibt. Dann erlebe ich das, was David in Psalm 23 schreibt. Dann erlebe ich, wie Gott selbst mich ins Tal der Todesschatten führt. Und dann wird es so sein, dass es nicht reicht, wenn ich einfach diese Glaubenszusagen höre und mir zuspreche und Gott sofort diese Glaubenszusagen erfüllt. Und dann reicht es vielleicht auch nicht, wenn ich ein paar Tage bete oder sogar faste und Gott mich dann einfach neu mit Freude erfüllt. Dann gehe ich vielleicht sogar Wochen für Wochen in Gottesdienst, aber die Predigt ist für mich nur Schall und Rauch. Dann erlebe ich das, was viele Christen und auch viele Leute aus der Bibel erlebt haben, dann erschüttert Gott meinen Glauben. Und im Hebräerbrief, im Hebräer 12, lesen wir, Hebräer 12, die Verse 26 bis 29. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben lassen. Das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Geschaffenes ist. Es soll eben etwas Bleibendes entstehen, das nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein, denn dadurch dienen wir Gott so, wie es ihm wohlgefällig ist, mit frommer Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott verheißt uns, dass er all das erschüttern wird, was nicht bleiben kann. Damit wir das empfangen, was wirklich unerschütterlich ist. Ja, Gott tut es. Er schenkt uns diesen kleinen kindlichen Glauben, wo wir manchmal für belanglose Dinge beten und Gott schenkt es uns einfach so. Wo wir für einfache Dinge beten und Gott ist treu und in seiner Liebe schenkt er uns einfach Dinge, um uns eine Freude zu bereiten. Und dann erleben wir das Gleiche, wo wir existenzielle Not erleben und Gott schweigt einfach. Gott scheint nicht mehr da zu sein. Und Gott scheint nicht mehr so zu sein, wie er einmal war. So nahbar, so verfügbar, so sichtbar im Alltag, weil er sich zeigt. Ja, ich bin tief und fest überzeugt, dass Gott ein erlebbarer Gott ist. Und dass wir die Freude im Herrn erleben dürfen. Aber es gibt ja auch die anderen Zeiten, wo Gott uns ganz bewusst diese Sicherheiten wegnimmt. Diese Sicherheiten, wo wir gedacht haben, ich weiß, wie es funktioniert. Das Problem ist, wenn ich Sicherheit habe und weiß, wie es funktioniert, dann brauche ich auch kein Vertrauen mehr. Und Gott schenkt uns am Anfang unseres Glaubens tatsächlich Sicherheiten, um uns zu zeigen, dass er real ist, dass er existiert und dass er es gut mit uns meint. Aber im Laufe des Glaubenslebens nimmt er uns Sicherheit weg, damit er uns in eine tiefere Beziehung mit ihm führt, in ein tieferes Vertrauen führt, wo wir Kinder einfach wieder vertrauen, obwohl wir nichts sehen, nichts hören, nichts spüren und doch wissen, Gott führt uns dadurch. Was bleibt, wenn das verzehrende Feuer unseren Glauben erschüttert? Gottes Ankündigung, dass er unseren Glauben erschüttert. Gott hat es verheißen. Er verheißt nicht nur das Angenehme, das Gute, das tut er auf jeden Fall auch, aber er kündigt auch an, dass Dinge erschüttert werden. Er hat gesagt, dass er dich in das Tal der Todesschatten führen wird, wie es im Psalm 23 heißt. Dass du tiefe existenzielle Not durchleben wirst. Aber er hat auch gesagt, dass das nicht das Ende sein wird. Es ist Teil der Güte Gottes, dass er auch die unangenehmen Glaubenserschütterungen ankündigt, um zu zeigen, dass noch Besseres auf dich wartet. Er wird dich nicht nur in das Tal der Todesschatten führen, sondern er wird dich auch durchführen. Was bleibt noch? Die Wolke der Glaubenszeugen. Du bist nicht der Einzige, der diese Todesnächte durchlebt. Die Bibel ist voller Männer und Frauen. Und auch die allermeisten Glaubenshelden in der Kirchengeschichte haben wirklich so Todesnächte durchlebt. Finstere Zeiten erlebt. Manche, die blieben bis zum Ende ihres Lebens mit Depressionen geschlagen. Wir haben diese Glaubenszeuge und vielleicht können wir uns an denen auch orientieren. Sie zeigen, dass sie trotzdem an Gott festhalten. Was bleibt auch noch? Die Glaubenserinnerung. Wenn Gott heute nicht erfahrbar ist und auch in den nächsten Wochen für dich nicht erfahrbar ist, in den nächsten Monaten, Jahren, wenn er sich als verborgenes Gott zeigt oder erweist, dann haben wir doch die Glaubenserinnerung in der Geschichte, die Gott mit seinem Volk schrieb, aber auch mit dir schon geschrieben hat. Und der Psalmist fordert uns auf, Seele, vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Gott ist immer noch Gott. Und weil Gott damals real war, ist das auch heute noch. Doch Im Dunkeln werden Filme entwickelt. Vielleicht kennt ihr es noch. Diese Dunkelkammer, wo analoge Fotos entwickelt wurden. Wenn unser Glaube erschüttert wird und Bibellesen nicht mehr das ist, was es einmal war, wenn Gebet nicht mehr das ist, was es einmal war, wenn Gemeinde und Gottesdienst nicht mehr das ist, was es einmal war, dann bleibt nur noch das, was unerschütterlich ist. Die Gnade Gottes, die uns durch die Dunkelkammer ans Ziel führt. In dieser Dunkelkammer reift unser Leben. In dieser Dunkelkammer entwickelt sich unser Glaube zu einem tieferen Vertrauen zu ihm. Gott bleibt immer noch Gott und die Wahrheit bleibt immer noch Wahrheit. Doch Gott will uns in ein tieferes Verständnis von ihm selber und von seiner Wahrheit führen. Und dann, wenn wir da durch sind, werden wir staunen und verstehen und werden vielleicht wie Hiob, der viel Leid, viel Abwesenheit Gottes und viel trostloses Geschwätz ertragen musste, dann werden wir vielleicht mit ihm ausrufen: Ich habe dich, Gott, nur vom Hören sagen gekannt. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Jesaja schreibt es auch: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Ja, wenn du gerade in einer Dunkelkammer bist, dann bete ich mit dir, dass du tiefer im blinden Vertrauen zu Gott wächst. Wenn du diese Dunkelkammer gar nicht kennst, dann bete ich mit dir, dass Gott dein Herz jetzt mit seiner Gnade stärkt, so dass du auch vorbereitet bist, in ein tieferes Verständnis mit Gott zu wachsen in der Dunkelkammer, die kommen wird. Und wenn die Dunkelkammer schon hinter dir liegt, dann danke ich mit dir zu Gott, dass du erleben durftest, dass es nicht dein Glaube ist, der dich trägt, sondern Gott selbst ist, bei dem du geborgen bist und der dich auch durch diese schwierigen Zeiten durchgetragen hat. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille nehmen, wo wir ganz bewusst vor Gott treten. Vielleicht hast du gerade einen guten Draht zu Gott, vielleicht nicht. Egal. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde vor Gott treten und uns im Herz entscheiden, diese Dunkelkammer auch anzunehmen und zu sagen: Ich will dir vertrauen, dass du daraus was Gutes machst. Ich werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen. Mir ist gerade dieser krasse Vers auch in den Sinn gekommen. Das heißt: Die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwinden. Ich danke dir, Herr, auch für diese Zusage. Ja, wenn tiefe Finsternis uns überdeckt und wir irgendwie dich nicht mehr spüren, dich nicht mehr hören und fragen: Wo bist du, Gott, Herr? Dann wird diese Dunkelheit, diese Finsternis nicht das letzte Wort haben. Und manchmal verzweifle ich, Herr, daran und frage mich: Warum zeigst du dich nicht mehr so wie früher? Und was muss ich tun? Und ich merke, ich kann nichts tun, weil der Glaube nicht meine Leistung ist, sondern weil es deine Gnade ist, die mich trägt. Weil du mich trägst und ich in dir geborgen bin. Herr, ich danke dir, dass wir als Gemeinde unterwegs sein dürfen und dass wir als Gemeinde Freude und Leid teilen dürfen. Ich danke dir, dass du ein erlebbarer Gott bist, dass du ein Gott bist, der unser Leben ändert, dass du ein Gott bist, der uns neue Perspektiven und Sinn im Leben gibt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Und Herr, ich möchte mich in meinem Herzen dafür entscheiden, an dem festzuhalten, dass du es gut mit mir meinst. Dir vertrauen, dass du in dieser Dunkelkammer, der Film meines Lebens, weiterentwickelst, sodass Größeres, Schöneres, Besseres entsteht, dass ich noch mehr deine Gnade verstehen darf, dass ich noch mehr darauf erkennen darf, dass es nicht um Erlebnisse geht, um Gefühle geht, sondern um diese tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu dir. Und Jesus, du hast selber so eine Dunkelkammer erlebt am Kreuz und es gibt uns Hoffnung, weil du den Tod überwunden hast. Und wenn du selbst diese Todesnächte überwunden hast, dann wirst du das auch mit uns tun. Amen.